Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Wenn eine Frau einen Herzinfarkt hat, dann hat sie eine schlechtere Überlebenschance als Männer. Und zwar besonders dann, wenn sie von einem männlichen Arzt behandelt wird. Wenn diese Frau dann arm ist, dann hat sie in ihrem Leben eine höhere Chance, mal Krebs zu bekommen, als wenn sie reich wäre. Und wenn diese Frau schwarz ist, dann kann es sein, dass bei ihr Hautkrebs nicht so gut erkannt wird wie bei weißen Menschen. Ich bin Nina Bust-Bartels und bei uns im Hörsaal geht es heute um die sozialen Kategorien Race, Class und Gender, also Hautfarbe, soziale Herkunft und Geschlecht und wie diese sich in der Medizin bemerkbar machen.
Wir haben sehr, sehr häufig eine Standardtherapie, die für einige wirklich gut passt, aber viele sind durch diese Standardtherapie unter, über oder fehlversorgt. Das liegt daran, dass die medizinische Forschung aus guten wissenschaftlichen Gründen sich um einen sehr, sehr klaren und vergleichbaren Standard bemüht. Und so ist sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten vornehmlich betrieben worden an jungen und gesunden Männern, vornehmlich aus dem westlichen akademischen Bereich. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht mehr als verständlich und führt zu belastbaren Ergebnissen für diese Gruppe. Unterrepräsentiert sind dann aber alle anderen. Und über diese alle anderen wissen wir dann doch relativ wenig. Und das sind Frauen, Kinder, alte Menschen, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, Menschen anderer geografischer Herkunft und so weiter und so fort.
Die Medizin forscht also überwiegend an weißen akademischen Männern. Welche Auswirkungen das hat, darüber spricht Marie von Lilienfeld in ihrem Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört. Sie ist Internistin mit Schwerpunkt Hämatologie-Onkologie und sie lehrt an der Ruhr-Universität Bochum. Dort baut sie auch gerade das neu gegründete Institut für Diversitätsmedizin auf. Ihr Vortrag heißt Diversitätsmedizin in der Onkologie. Ein intersektionaler Ansatz. Und sie hat ihn am 20. November 2023 für den Hörsaal gehalten.
Dann begrüße ich alle herzlich zu diesem Vortrag über Diversitätsmedizin in der Onkologie, ein intersektionaler Ansatz. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Seit neuestem beschäftige ich mich mit Diversitätsmedizin und eins meiner Hobbys ist, die Menschen um mich herum zu fragen, was sie unter Diversitätsmedizin eigentlich so verstehen. Und das ist sehr interessant, weil die Antworten unterschiedlich sind. Ganz viele in meinem Umfeld antworten mit der Regung, dass es wichtig ist, dass Frauen in der Medizin besser berücksichtigt werden. Sie hätten neulich im Fernsehen zum Beispiel gesehen, dass Frauen total benachteiligt sind. Wenn man die gleiche Frage in den USA stellt, dann kommt oft die Vermutung, dass dahinter steckt, dass so etwas wie Race besser berücksichtigt werden müsste und Repräsentation eine große Rolle spielt. Je nachdem, wo man sich im Deutschland befindet, und ich befinde mich gerade im Ruhrgebiet, kommt oft die Antwort, dass man auch unterstützend findet, dass unterschiedliche Kulturen besser berücksichtigt werden sollten oder ein sogenannter Migrationshintergrund. Und je nachdem, in welchem vielleicht auch medizinischen Gebiet jemand beschäftigt ist, kommen solche Themen wie Begleiterkrankungen oder das Alter von Menschen oder Begleitsituationen, soziale Situationen in den Vordergrund. Und das ist sehr interessant, weil alle diese Aspekte im Grunde gemeint sind, wenn es um Diversitätsmedizin geht. Worum geht es mir? Es geht mir um die gesundheitliche Gleichstellung in unserer praktischen Medizin. Und das ist nicht identisch mit das Gleiche für alle. Und ich möchte das illustrieren an einem Beispiel vom Kirschenpflücken. Wir stellen uns vor, dass eine vierte Klasse Grundschule die Gelegenheit hat, Süßkirschen zu pflücken. Ich persönlich liebe Süßkirschen und werde mich maximal anstrengen, so viele Kirschen wie irgendwie möglich zu bekommen. Und die Obstplantage hat ein bisschen mitgedacht, wenn man in der vierten Klasse Grundschule ist, dann ist man ungefähr 1,40 Meter groß. Das reicht nicht ganz, um an die Kirschbäume gut ranzukommen. Und hat dann für alle Kinder, die kommen, eine Obstkiste bereitgestellt in der Vorstellung. Darauf kann man sich stellen, dann kommt man an den Baum und kann die Kirschen abernten. Und jetzt kommen die Kinder und es gibt auch eine Reihe Kinder, die genau 1,40 Meter groß sind. Und es passt wunderbar, sie können die Kirschen alle pflücken. Es gibt aber auch Kinder, die sind schon größer, zum Beispiel 1,55 Meter. Und die sind mit so einer Obstkiste quasi fehlversorgt, weil sie dann zu groß sind. Sie stehen wackelig. Sie brauchen diese Kiste gar nicht. Sie nutzt ihnen gar nichts. Vielleicht ist jemand dabei, der im Rollstuhl sitzt. Und diese Person kann auf die Kiste gar nicht drauf, es sei denn, es sei eine Rampe und die Kiste nutzt also gar nichts. Und wenn jetzt jemand noch dabei ist, der nicht gut sehen kann, dann ist eine Obstkiste überhaupt nicht nützlich, um besser Kirschen pflücken zu können. Und dieses Beispiel ist schon ein bisschen in Analogie zur Medizin. Wir haben dort sehr, sehr häufig eine Standardtherapie, die für einige wirklich gut passt. Aber viele sind durch diese Standardtherapie unter, über oder fehlversorgt. Und warum ist das? Wie ist es entstanden? Das liegt daran, dass die medizinische Forschung aus guten wissenschaftlichen Gründen sich um einen sehr, sehr klaren und vergleichbaren Standard bemüht. Und so ist sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten vornehmlich betrieben worden an jungen und gesunden Männern, vornehmlich aus dem westlichen akademischen Bereich. Das ist eine Population, die man, wenn man selber ein im Wesentlichen gesunder Mann aus dem westlichen akademischen Bereich ist, nämlich ein Arzt hier tätig, ist das eine Population, die man gut verstehen kann, mit der man gut kommunizieren kann. Diese Menschen sind einfach aufzuklären und verstehen den Hintergrund. Sie haben einen großen Vorteil, sie werden nicht schwanger mit all den Problemen, die dann medizinischerseits und wissenschaftlicherseits entstehen. Und sie haben auch sonst keine Besonderheiten, wie zum Beispiel einen schwankenden Zyklus oder Organe, die nicht so funktionieren, wie man das immer haben möchte. Es heißt kurz und gut, sie sind recht gut standardisierbar. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht mehr als verständlich und führt zu belastbaren Ergebnissen für diese Gruppe. Unterrepräsentiert sind dann aber alle anderen. Und über diese alle anderen wissen wir dann doch relativ wenig. Und das sind Frauen, Kinder, alte Menschen, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, Menschen anderer geografischer Herkunft und so weiter und so fort. Dem möchten wir begegnen mit einem sogenannten intersektionalen Ansatz. Und während der Ansatz der Intersektionalität in der Soziologie weit verbreitet ist und gut bekannt, ist er in der Medizin im Wesentlichen unbekannt. Und hier kommt dann immer der zweite Teil meiner persönlichen Umfrage. Und ich frage die Menschen, was versteht ihr denn unter einem intersektionalen Ansatz in der Medizin? Und ganz viele wissen gar nicht, was gemeint ist. Einige missverstehen das aus dem medizinischen Bereich und denken, es sei transsektoral gemeint, was bedeutet, dass die verschiedenen Bereiche des Gesundheitssystems miteinander interagieren. Andere verwechseln es mit Intersexualität, was auch nur ähnlich klingt, aber nicht gemeint ist. Und einige wenige verstehen es richtig nach der Theorie von Kimberly Crenshaw, einem soziologischen Konzept aus dem schwarzen Feminismus aus den USA, was im Prinzip die Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungen beschreibt. Und das Wort Intersektionalität, was gerade im Deutschen wirklich sehr sperrig ist, leitet sich ab aus dem amerikanischen Begriff für Kreuzungen, die Intersections. Und es beschreibt auf etwas brachiale Weise vielleicht das Phänomen, dass wenn man an einer Kreuzung hat, einen Unfall hat, deren die Krafteinwirkungen aus verschiedenen Richtungen kommen und eine ganz spezifische Deformierung quasi ergeben, die sich durchaus unterscheidet von der Situation, wenn man einen Unfall hat, der auf einer geraden Straße passiert und es sozusagen nur von vorne oder hinten kommt. Das heißt also, dass die spezielle Konstellation, die entsteht, wenn Krafteinwirkungen, in diesem Fall soziologisch, zum Beispiel Diskriminierungen aus verschiedenen Richtungen kommen, statt nur bidirektional. Und klassischerweise in dieser soziologischen Intersektionalitätstheorie sind es vor allem drei Diskriminierungsdimensionen, Class, Race und Gender, im amerikanischen so beschrieben. Und ich möchte mich jetzt mal aufmachen und diese drei Dimensionen beispielhaft in eine medizinische Situation übertragen, um dem so ein bisschen nachzuspüren, inwieweit vielleicht dieses Konzept der Intersektionalität, also dieser Überkreuzung und der spezifischen Wirkung, die beim gleichzeitigen Vorhandensein von verschiedenen Merkmalen auftreten kann, ob sowas für die Medizin auch gelten kann. Und da ich aus der Onkologie und Hämatologie komme und mich dort medizinisch am besten auskenne, habe ich ein onkologisches Beispiel genommen, eine Blutkrebserkrankung, das sogenannte Multiple Myelom. Das ist relativ häufig im Erwachsenenalter. Bei uns ist es die zweithäufigste Blutkrebserkrankung. Bei Kindern kommt sie gar nicht vor. Sie geht aus von den Gedächtniszellen des Immunsystems, wir nennen sie Plasmazellen, und ist eine Krebserkrankung, die nicht an sich heilbar ist, in dem Sinne, dass immer mit einem Rückfall irgendwann zu rechnen ist. Es ist aber eine sehr gut therapierbare Erkrankung und die Chance, auf eine moderne Therapie gut anzusprechen und lange zu leben, ist überdurchschnittlich gut. Mehr als die Hälfte der Menschen schaffen das. Und wie gut das genau funktioniert, kann man so ein bisschen ablesen aus der Biologie und Genetik der Tumorzellen. In der Behandlung von dieser Erkrankung, dem Multiple Myelom, hat es in den letzten 20 Jahren rasante Therapieentwicklungen gegeben. Es gibt Kombinationen mit sogenannten neuen Medikamenten, die zu einem sehr, sehr guten Ansprechen führen. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Neuentwicklungen, ist die Standardtherapie und ein wesentlicher Baustein seit mehr als 20 Jahren die sogenannte Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation. Das ist im Prinzip eine klassische Chemotherapie, so wie wir uns das vorstellen, mit all den Wirkungen und Nebenwirkungen, die man auch assoziiert, wenn man das Wort Chemotherapie hört. Und konkret bedeutet das, dass die Menschen für 4 Wochen im Krankenhaus sind mit den entsprechenden Nebenwirkungen, die eben da zu tragen sind. Warum macht man das? Oder was ist der Hintergrund? Nun, der Hintergrund, diese Hochdosistherapie als wichtigen Baustein in die Standardtherapie einzubauen, ist die Beobachtung, dass die Hochdosistherapie das sogenannte krankheitsfreie Überleben verlängert. Ich hatte ja gesagt, das Multiple Myelom ist leider nicht heilbar. Das heißt, ein Rückfall ist irgendwann zu erwarten. Das Ziel ist, dass die Krankheitskontrolle so lange wie möglich anhält. Und wenn man ein Therapiekonzept macht, was kombiniert ist aus den neuen Substanzen, die wir so zur Verfügung haben, plus diese klassische Chemotherapie, dann ist diese krankheitsfreie Zeit länger, als wenn man die Hochdosistherapie weglässt. Daher die Standardempfehlung, und die wird global für alle Menschen ausgesprochen, eine Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation zu machen im Falle eines multiplen Myeloms. Nun stellen wir uns eine Fallvignette vor. Eine 69-jährige schwarze Professorin für Sozialwissenschaften, eine aktive Großmutter mit 2 Enkeln, gerade emeritiert, die jetzt neu diagnostiziert ein sogenanntes multiples Myelom hat. Sie hat keine wesentlichen Begleiterkrankungen, sie ist in einem sehr guten klinischen Zustand. Und hier können wir fragen, an welchen Stellen unterscheidet sich diese Patientin von der Standardpopulation, wie wir das eben schon kurz angerissen haben, über die wir im medizinischen Kontext sehr, sehr viel wissen. Und ich hatte auch ja schon gesagt, das sind die 3 Dimensionen der Intersektionalitätstheorie, die klassischen Dimensionen Class, Race und Gender, die zu betrachten sind. Aber man kann verschiedene Diversitätsfaktoren genauer betrachten, nicht nur diese 3. Und das Interessante gerade an der Intersektionalität ist, darüber nachzudenken, wie diese Faktoren wirken und sie nicht einfach nur nebeneinander zu stellen, sondern die Ausprägung innerhalb dieser Faktoren auch zu wichten. Also wenn wir zum Beispiel Class nehmen, dann zu wichten und zu sagen, dass über reiche Menschen am meisten bekannt ist, dass sie am meisten zur Verfügung haben, dass wir sie medizinisch besser charakterisieren können als Menschen, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Zuzahlungen zu gewährleisten oder wirklich arme Menschen. Und auf diese Art und Weise kann man Diversitätsfaktoren kategorisieren und kann sie dann quasi in ein Rad hineinbringen, ein Wheel of Power im Englischen, oder ein Rad der Sichtbarkeit, wie wir sie gerade in meiner Arbeitsgruppe versuchen fürs Deutsche auch zu übertragen. Und da haben wir dann so verschiedene Kuchenstücke sozusagen, wo immer in der Mitte die Ausprägung ist, die das Merkmal beschreibt, wo man am besten in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des Wissens, in der Mitte der Verfügbarkeit charakterisiert ist. Und dann geht es nach außen in diesem Rat in Richtung Marginalisierung oder Unterrepräsentation. Und wenn wir das für Deutschland angucken, dann zum Beispiel für den sozioökonomischen Status, was kann das sein? Das kann die Situation der Krankenversicherung sein. Und wenn man eine private Krankenversicherung hat, dann ist man im inneren Kreis und gesetzlich wäre man quasi im zweiten Kreis. Und wenn man keine Krankenversicherung hat, was auch in Deutschland so selten nicht ist, dann wäre man im äußeren unterrepräsentierten Kreis. Und bei der Wohnsituation wäre das so mit Eigentum innen drin, Miete im mittleren Kreis und keine Unterkunft im äußeren Kreis. Für das Einkommen reich oder wohlhabend und mittleres Einkommen und arm immer in diesen Kreisen weitergedacht. Was hätten wir in Deutschland noch für Faktoren, die eine Rolle spielen könnten? Natürlich das Geschlecht, biologisch und sozial getrennt, was im Deutschen auch sich erst, auch gerade in der Medizin, sich erst durchsetzt, dass, wenn wir von Gender sprechen, das soziale Geschlecht gemeint ist, während wenn wir vom biologischen Geschlecht sprechen, das dann eher mit Sex umschrieben ist. Dann haben wir den kulturellen Hintergrund, beziehungsweise zum Beispiel die Religion, wo sicherlich christlich in der Mitte ist, dann ein gewisser Agnostizismus im mittleren Kreis und außen Islam, Buddhismus, Judentum oder ähnliches. Wir hätten das Alter, was im mittleren Kreis die Erwachsenen beinhalten würde, ganz in der Mitte, in dem im mittleren Kreis dann die Jugend und im äußeren das Alter. Wir haben psychische und physische Verfasstheiten. Und so kann man einen Kreis bilden mit all diesen Diversitätsfaktoren, die eine Rolle spielen können. Nun wollen wir sozusagen mit solchen Wichtungen Class, Race und Gender angucken für unsere Fallvignette. Und bei Class ist es im Deutschen natürlich schwierig zu umschreiben. Ich hatte ja schon gesagt, verschiedene Sachen spielen dort eine Rolle, zum Beispiel Einkommen, sogenannte sozioökonomische Unterschiede. Und hier wissen wir für Deutschland, dass dies, anders als wir vielleicht denken, eine doch deutliche Rolle spielt bezüglich Krebserkrankungen. Und zwar sowohl hinsichtlich der Inzidenz mit der ganz einfachen Formel, dass arme Menschen häufiger Krebs erleiden. Dies gilt insbesondere für Männer. Und das ist sowohl auf eigener Einkommensebene als auch auf der Ebene des Wohnortes. Wenn man also in einem Wohnort mit einer starken sozioökonomischen Benachteiligung lebt, dann hat man ein höheres Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen. Dazu kommt, dass wenn man eine Krebserkrankung bekommen hat, als armer Mensch, die Chance, die zu überleben, auch geringer ist als reicher Mensch. In Deutschland gibt es dann noch diese Konstellation der Krankenversicherung, der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung. Wir neigen ja dazu, davon auszugehen, dass das für die medizinische Versorgung keine Rolle spielt. Es gibt aber Untersuchungen, die doch recht deutlich zeigen, dass insbesondere dann, wenn es um etwas modernere Therapien geht, Menschen, die eine private Krankenversicherung haben, häufiger moderne Therapien bekommen. Das heißt also, wenn man so will, mit einer höheren Chance wirklich adäquat und modern versorgt werden als Menschen, die eine gesetzliche Krankenversicherung haben, und die gar keine Krankenversicherung haben, fallen tatsächlich deutlich aus dem Raster. Wir wissen relativ wenig über diese Menschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie nicht adäquat versorgt werden. Das Konzept Race wird in den USA sehr intensiv untersucht. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber aus diesem Konzept Race gibt es einige interessante Informationen zu der Kategorie Afroamerikaner oder schwarze Menschen in den USA und Multiples Myelom, die Beispielerkrankung, die hier diskutiert wird. Und zwar zeigt sich, dass doch sehr reproduzierbar in den USA schwarze Menschen eine doppelt so häufige Erkrankungsinzidenz haben. Das heißt, diese Erkrankung Multiples Myelom ist bei schwarzen Menschen in den USA doppelt so häufig wie bei weißen Menschen. Und auch zeigt sich, dass in den USA schwarze Menschen, wenn sie an einem Multiple Myelom erkranken, im Schnitt 4 Jahre jünger sind als weiße Menschen. Und das ist ganz interessant, weil diese Zahlen oder diese Beobachtungen scheinbar schon spezifisch für die USA sind. Es hat jetzt gerade ganz kürzlich eine Studie gegeben zu der globalen Krankheitslast mit verschiedenen Blutkrebserkrankungen. Und aus diesen Zahlen herausrührend aus den USA hätte man vielleicht erwartet, dass auf dem Kontinent Afrika die Erkrankung Multiples Myelom sehr häufig ist. Das ist aber nicht so. Interessanterweise scheint die Erkrankung vor allem in Nordamerika und in Westeuropa häufig zu sein und global und geografisch betrachtet in Afrika gar nicht mal unbedingt. Sodass diese Beobachtung der schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen mit dieser Konstellation jetzt erstmal so für sich steht und die Frage bleibt, warum das eigentlich so ist. Dazu kommt noch, dass allmählich auch mehr Erkenntnisse darüber entstehen und gewonnen werden, wie sich Therapien in der Gruppe der schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen auswirken. Und da hat es kürzlich eine sehr interessante Subgruppenanalyse gegeben aus einer großen Studie, die verglichen hat, die eben ausführlich genannte Standardtherapie mit der Hochdosistherapie und dem stationären Aufenthalt und so weiter versus das Verzichten darauf und nur die sogenannte Kombination aus neuen Medikamenten als Therapie für das Multiple Myelom. Und in dieser großen Studie zeigte sich, dass zwar für alle zusammen dieser Vorteil im krankheitsfreien Überleben ganz klar durch die Hochdosistherapie zu erkennen war, dass wenn man aber nur die Gruppe der schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen, die in dieser Studie teilgenommen hatten, anguckte, dann war in dieser Gruppe der Vorteil nicht vorhanden. Das lag daran, dass diese Kombinationstherapie, also eben die Nicht-Hochdosistherapie, in dieser Gruppe überproportional und unerwartet gut funktioniert hat und ein sehr, sehr langes krankheitsfreies Überleben hervorgebracht hat. Sodass man sagen muss, dass in der retrospektiven Subgruppenanalyse man den Eindruck hat, dass schwarze US-Amerikaner und Amerikanerinnen mit multiplem Myelom durch diese Kombinationstherapie unter Verzicht auf die Hochdosistherapie möglicherweise besser versorgt sind als durch die allgemein empfohlene Standardtherapie mit der Hochdosistherapie, wie sie global empfohlen wird. Nun gibt es noch das dritte Merkmal, Gender oder Sex. Also jetzt in diesem Kontext das biologische Geschlecht, Sex, eine Frau und ein multiples Myelom versus ein Mann und ein multiples Myelom. Und da gibt es zunehmend Untersuchungen, die nahelegen, dass sich tatsächlich die Biologie dieses Blutkrebses bei Männern und Frauen unterscheidet. Es scheint so zu sein, dass Frauen häufiger Tumorzellen in sich tragen, die eigentlich ein Profil haben, was nahelegt, dass sie nicht so lange krankheitsfrei sind, sondern dass sie früher und schneller einen Rückfall bekommen. Wir nennen das eine sogenannte Hochrisikokonstellation. Und das scheint bei Frauen häufiger zu sein. Dazu kommt, dass Frauen durchschnittlich in einem späteren Alter erkranken. Und beide Faktoren zusammengenommen lassen eigentlich erwarten, dass wenn Frauen ein multiples Myelom haben, sie insgesamt schlechter fahren, weil sie ein häufiger Hochrisiko haben und weil sie älter sind. Das ist aber nicht der Fall. Es ist wiederholt bestätigt, dass Frauen und Männer ein gleich gutes Überleben haben durch das multiple Myelom in der eben schon erwähnten großen globalen Studie. Vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass Männer nicht ganz so gut fahren. Aber das ist eigentlich ein bisschen unerwartet, dass Frauen möglicherweise eine aggressivere Biologie haben, aber genauso gut überleben. Das zieht sich durch verschiedene Studien. Wir haben auch einmal eine große Kohorte angeguckt von Menschen mit multiplem Myelom und die Therapien angeguckt hinsichtlich ihrer Nebenwirkungsrate. auch wieder die erwähnte Hochdosistherapie und haben in dieser großen Kohorte von über 500 Menschen feststellen können, dass diese Hochdosistherapie bei Frauen eine deutlich höhere Rate von schweren Nebenwirkungen hatte. Ungefähr doppelt so häufig waren schwere Nebenwirkungen, die man relativ objektiv messen kann, weil sie mit einem sehr starken Schmerzmedikament behandelt werden. Das heißt, die Art und Weise, wie wir das dokumentiert haben, ob die Nebenwirkung vorlag oder nicht, war aus der medizinischen Dokumentation das Vorhandensein dieser starken Schmerzmedikation. Und das war bei Frauen nun fast doppelt so häufig wie bei Männern, konkret ungefähr 40% der Menschen, also der Frauen, die eine Hochdosistherapie bekommen hatten, benötigten Schmerzmedikamente, um die Nebenwirkungen auszuhalten, versus ungefähr 20% der Männer. Und das kann natürlich sein, dass dahinter eine ganz schlichte Erklärung steckt, die Art und Weise, wie die Hochdosistherapie gegeben wird, ist nämlich eine Berechnung über die sogenannte Körperoberfläche. Und diese Körperoberfläche ist gut standardisiert für Menschen, die 1,70 Meter groß sind und 70 Kilo wiegen. Aber in dem Moment, in dem das in verschiedene Richtungen abweicht, ist diese Standardisierung nicht mehr so gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel kleiner ist oder leichter ist, dann bekommt man mit der Art, wie die Hochdosistherapie ausgerechnet wird, bekommt man mehr Medikament pro Kilogramm Körpergewicht, als wenn man eben zum Beispiel 1,70 Meter ist und 70 Kilo wiegt. Und da gibt es relativ klare Untersuchungen dazu, dass natürlich die Frauen tendenziell kleiner und leichter sind. Und dann kann man auch ausrechnen, dass sie pro Kilogramm Körpergewicht mehr Chemotherapie bekommen. Und dann gibt es auch teilweise Untersuchungen, die die Konzentration einfach im Blut gemessen haben und das dann eben auch belegen können. Das führt einen dazu, darüber nachzudenken, ob es möglicherweise so ist, dass diese beiden Beobachtungen, Männer versus Frauen in der Biologie des multiplen Myeloms und dem Überleben und der Nebenwirkungsrate, dass schlicht so ist, dass in unserer Durchführung Frauen eine stärkere Chemotherapie bekommen und das reflektiert sich in der höheren Rate von Nebenwirkungen, aber möglicherweise auch in dem besseren Ansprechen auf die Therapie, weil wir eigentlich bei Frauen ja einen schlechteren Verlauf erwartet hätten. Der ist aber nicht zu erkennen. Ist das einmalig für das multiple Myelom? Eigentlich nicht. Es gibt sehr ähnliche Beobachtungen auch aus anderen Krebserkrankungen, zum Beispiel aus den Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes, wo man ähnliche Beobachtungen hinsichtlich der Nebenwirkungsrate macht und auch ähnliche Beobachtungen hinsichtlich der Effektivität der Therapie, dass die Therapie, die Frauen und Männer bekommen, bei Frauen möglicherweise insgesamt besser funktioniert auch die klassische Chemotherapie, was möglicherweise schlicht auch ein Dosiseffekt sein kann. Das heißt also, wenn wir dann nochmal zusammenfassen, eine 69-jährige schwarze Professorin, die auch ein sehr aktives Leben hat mit diesem therapiepflichtigen multiplen Myelom. Welche Evidenz haben wir für diese individuelle Patientin? Und wir stellen fest, dass es wirklich Fragezeichen gibt an den verschiedenen Standardempfehlungen. Und dass wir erst recht ein Fragezeichen haben, wie das jetzt eigentlich bei uns in Deutschland ist. Denn wir wissen einiges vielleicht aus den USA, aber in Deutschland eben nicht so viel. Und dann ist die große Frage, was würden wir denn aus der Evidenz ableiten, die da ist, und würden in der medizinischen Betreuung das natürlich ganz intensiv mit ihr diskutieren und was das auch bedeutet. Und im Kern ist es einfach so, dass wir ihr sagen müssen, dass wir für ihre konkrete Situation gar nicht so viel wissen, sondern es eben ableiten aus anderen Populationen, die sehr, sehr gut untersucht sind. Und wir nennen das dann eine Evidenzlücke, wenn wir nicht so viel wissen. Und wir haben ganz klare Evidenzlücken aufgrund der Andersartigkeit in der sogenannten Race, in der Andersartigkeit in der Geschlechtszugehörigkeit, aber auch im Alter. Wir haben sehr, sehr gute Daten über Menschen zwischen, ich würde mal sagen, 55 und 70. Aber Jüngere Menschen und ältere Menschen sind unterrepräsentiert. Wir wissen nicht so viel. Über Kinder wissen wir oft sehr, sehr wenig. Und der Grund, warum wir so wenig wissen, ist, dass in diesen klinischen Studien Menschen aus sogenannten marginalisierten Gruppen unterrepräsentiert sind oder eben auch einfach unterrepräsentiert sind, weil es medizinisch oder wissenschaftlich zu mühsam ist, in diesen Kohorten Studien zu machen. Und diese Evidenzlückensituation ist aber in Deutschland genauso da wie zum Beispiel in den USA oder sonst wo auf der Welt. Und wir haben in Deutschland da teilweise auch ganz spezifische Probleme, diese Unterrepräsentation anzugehen. Zum Beispiel haben wir große Probleme mit Begrifflichkeiten. Und während es so ist, dass einerseits ganz stark gefordert wird, dass die Diversität in klinischen Studien unbedingt zunehmen muss, ist es andererseits so, dass wir in Deutschland schon Schwierigkeiten haben zu definieren, was das eigentlich sein soll. Und zum Beispiel ein solches soziales Konstrukt wie Race, was in den USA gang und gäbe ist und als Diversitätsfaktor dann gekoppelt mit Ethnicity selbst bezeichnend von den Menschen abgefragt wird, das gibt es in Deutschland nicht. Und es ist auch nicht so zu übertragen. Und es ist wichtig zu betonen, dass Race mit Rasse nichts zu tun hat, sondern ein soziales Konstrukt ist und eigentlich auch nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat, was ebenfalls eine andere Konstellation ist, die es in Deutschland auf eine ganz andere Art und Weise zu definieren gilt. Und während es so ist, dass es unbestritten keine Rassen gibt, also keine genetischen Konstellationen, die irgendwie definierend sind für Bevölkerungsgruppen. Es ist andererseits wichtig anzuerkennen, dass es bestimmte genetische Unterschiede gibt, die in ihrer Häufigkeit geografisch bestimmt sind. Also zum Beispiel ist es in Europa ja so, dass wir relativ häufig die Konstellation haben, dass wir stärker Eisen speichern als andere Bevölkerungsgruppen auf der Welt. Und das hat auch einen Sinn, weil es in Deutschland oder in Europa lange Zeit gar nicht so viel Eisen zur Verfügung gab. Und wenn man dann Eisen gut speichern konnte, hatte man einen Überlebensvorteil. Heutzutage bei einem ganz starken Fleischangebot und ausreichend viel Eisen ist das teilweise dann gar kein Vorteil mehr, sondern kann ins Krankhafte übergehen. Und solche genetischen Merkmale, die einfach so ein bisschen unterschiedlich sind, gibt es relativ viele, die sind immer besser beschrieben. Und es ist dann problematisch, wenn Normalsituationen definiert sind in einem relativ engen Kollektiv, was dann vielleicht in anderen Gruppen nicht gut funktioniert. Und da gibt es ein Beispiel aus der Labormedizin. Es gibt für das Blutbild bestimmte Referenzwerte, wann sind Blutzellen, weiße Blutzellen, rote Blutzellen oder Blutplättchen. Wann sind die normal hoch oder wann sind sie zu hoch oder zu niedrig? Da gibt es sogenannte Referenzwerte. Und nun hat man in letzter Zeit gelernt, dass es ausgehend von einem bestimmten Blutgruppenantigen, was eigentlich für die Blutgruppe gar nicht so wahnsinnig relevant ist, aber es gehört in diesen Bereich, dass dieses bestimmte Blutgruppenantigen, diese Konstellation, dazu führt, dass andere weiße Blutkörperchen einen ganz anderen Referenzwert haben, als wir das sonst angenommen haben. Und diesen Blutgruppenantigen, das nennt man den sogenannten Duffy-Null-Phänotyp. Wenn der vorliegt und der ist global sehr, sehr unterschiedlich verteilt in unterschiedlichen Häufigkeiten, aber um den Mittelmeerraum gibt es ihn durchaus auch, am stärksten in Subsahara-Afrika, aber eben auch in Amerika und auch in einer niedrigeren Frequenz in anderen Teilen der Welt, unter anderem auch in Westeuropa. Wenn der vorliegt, dann sind die weißen Blutkörperchen deutlich niedriger, als wir das sonst annehmen. Das Problem ist, dass die Referenzwerte für diese weißen Blutkörperchen global für alle gleich bestimmt sind, was dann alle die, die einen Duffy-Null-Phänotyp tragen, potenziell von vornherein krank macht, obwohl gar keine Krankheit vorliegt. Ein anderes Beispiel ist die Art und Weise, wie man Medikamente verstoffwechselt. Und da gibt es mehrere Beispiele von Medikamenten, die vor allem in Europa entwickelt wurden und auch in den USA entwickelt wurden und ihre Wirksamkeit und ihr Nebenwirkungsprofil relativ gut beschrieben wurde. die aber von Menschen aus Asien zum Beispiel auf eine ganz andere Art und Weise so verstoffwechselt werden, dass sie eigentlich in ihrer Dosis vielleicht nur die Hälfte brauchen würden und sonst tatsächlich toxische, also giftige Nebeneffekte haben. Solche Phänomene gilt es besser zu verstehen und besser zu beschreiben und dann vor allem auch zu berücksichtigen und nicht einfach für die gesamte Welt die gleichen Referenzwerte anzunehmen und auch nicht für die gesamte Welt immer Medikamente in der gleichen Dosis oder auf die gleiche Art zuzulassen oder zu verschreiben und zu empfehlen. Und hier ist einfach noch einiges zu tun. Als ich anfing, mich mit der Diversitätsmedizin zu beschäftigen und durchaus sehr biologisch und medizinisch vorgegangen bin, aber noch das Gefühl hatte, das ist noch sehr, sehr neu und wir kennen uns eigentlich gar nicht aus, habe ich etwas gemacht, was man dann gerne macht. Man gründet einen wissenschaftlichen Arbeitskreis und oder man macht ein Lehrprojekt mit Studierenden. Denn mit denen zusammen kann man sich ganz wunderbar auf eine Forschungs- und Lehrreise begeben und dann gemeinsam die Dinge lernen. Und da hatte ich das Glück, tatsächlich ein Lehrprojekt gefördert zu bekommen von der Akademie für Lehrentwicklung der Universität Jena. Und wir haben in einem sehr interdisziplinären und aber auch generationenübergreifenden Team mit Studierenden und Ehrenamtlichen und Ärztinnen und Ärzten und Wissenschaftlern ein Lehrkonzept entwickelt, um uns mit dem Thema Diversität und Vulnerabilität in der Medizin zu beschäftigen. Und was ganz interessant war, war in dieser interdisziplinären Interaktion, dass ich als Ärztin die Konzentration hatte auf so fassbare Schwerpunkte wie Geschlecht oder Alter oder Begleiterkrankungen mit der Vorstellung, dass da biologische Konsequenzen dahinter stecken, die ich dann messen kann und die ich unterrichten kann und die ich beachten kann. Und gerade von den Studierenden kamen aber eben auch viele solche Themen wie zum Beispiel der Umgang mit Vorurteilen oder Bias oder auch der Umgang mit solchen Phänomenen wie Klassismus oder das Phänomen der Mikroaggression, was wir bearbeiten sollten. Und das haben wir mit eingebaut in das Lehrkonzept und haben da auch sehr viel darüber gelernt. Und ich habe dann auch darüber gelernt und darüber nachgedacht, inwieweit es eigentlich sinnvoll ist, in der Medizin so etwas wie biologisch und dann psychologisch oder soziologisch so sehr voneinander zu trennen und ob sich das nicht auch durchaus gegenseitig bedingt und ob die Studierenden in unserem Lehrprojekt nicht sehr recht hatten, darin zu fordern, dass wir auch solche Themen drin haben und nicht nur in Anführungszeichen so etwas wie geschlechtsspezifische Symptome beim Herzinfarkt oder so. Und Sie haben recht, Sie haben komplett recht. Es gibt inzwischen durchaus einige Studien, die diese Interaktionen eben auch illustrieren. Zum Beispiel dieses Jahr relativ kürzlich herausgekommen, eine etwas erschreckende Befragung von Menschen, die eine Krebserkrankung überlebt haben, die gefragt wurden, inwieweit sie während des Kurses dieser Krebserkrankung eine Krebstherapie vielleicht verspätet aufgenommen haben oder vielleicht sogar ganz abgelehnt oder abgesagt hatten, weil sie mit den betreuenden Personen, also mit Ärzten und Ärztinnen oder dem Gesundheitssystem, so nicht übereinstimmten, sich nicht aufgehoben fühlten, sich nicht repräsentiert fühlten, also zu sehr anders waren und im Amerikanischen dann discordant, also eben sich zu wenig selber gesehen gefühlt haben. Und da zeigte sich, dass insbesondere die armen, jungen Menschen zu fast 30% mal im Laufe ihrer Krebserkrankung eine Krebstherapie aufgenommen hatten, weil sie sich nicht gesehen und nicht wahrgenommen gefühlt haben, also weil sie zu diskordant waren. Das ist eine doch so hohe Zahl, dass man sagen muss, das hat biologische Auswirkungen. Können wir das nur dort sehen oder können wir das auch an anderen Stellen sehen? Wir können das auch an anderen Stellen sehen. Man kann dann die Frage stellen, ist das denn berechtigt? Ist es berechtigt, sozusagen auf dem Grund von so einer subjektiven Wahrnehmung der Diskordanz misstrauisch zu sein? Und leider muss man sagen, das ist berechtigt. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Studien. Wir sehen zum Beispiel, dass schwarze US-Amerikaner und Amerikanerinnen selbst nach Korrektur für ihren sozioökonomischen Status schlechter versorgt werden mit modernen Medikamenten. Wir sehen das in Deutschland, dass Menschen mit einer gesetzlichen Krankenversicherung auch in der Krebsmedizin verschiedentlich schlechter versorgt werden als die mit einer privaten Krankenversicherung. Wir sehen das zum Beispiel beim Herzinfarkt, das berühmte Beispiel, dass Frauen mit einem Herzinfarkt ein schlechteres Überleben haben. Und sie haben vor allem dann ein schlechteres Überleben, wenn sie von einem männlichen Arzt betreut werden. Das heißt also, dieses Misstrauen von Seiten der Patienten und Patientinnen aufgrund der Diskordanz mit dem betreuenden Team hat seine Berechtigung. Und insofern muss man sagen, es ist wahrscheinlich sehr wichtig, in der medizinischen Lehre und im Studium darauf auch einzugehen und darüber nachzudenken, wie man selber mit Vorurteilen zum Beispiel ausgestattet ist und wie man mit denen umgehen kann. Und für uns in der Diversitätsmedizin bedeutet das, dass wir zusätzlich zu der Biologie auch die Dimensionen der Soziologie und Psychologie und als dritte Dimension eigentlich die Kenntnis über die gesellschaftliche Struktur, in der wir leben, besser verstehen müssen. Und wir brauchen das Wissen darüber, wir brauchen das biologische Wissen über Epidemiologie und Risikofaktoren und Referenzwerte und Dosierungsschemata. Wir brauchen das soziologische Wissen über Diskriminierungsformen und Kategorien und Vorurteile und Mikroaggressionen. Und wir brauchen das Wissen über die gesellschaftliche Struktur in der Gesellschaft, in der wir leben, über die Zusammensetzung der Population und die Kenntnis über die marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft und wo die gesundheitlichen Ungleichheiten liegen. Und das sind Dinge, über die wir einfach Bescheid wissen müssen. Und gleichzeitig sollen wir Kompetenzen erwerben, weil es Bereiche gibt, wo wir selber was ändern können, wo wir adäquat agieren können oder anders agieren können. Das ist zum Beispiel in der medizinischen Praxis. Wir können uns bewusst machen, auf welche Art und Weise wir Anamnese und Untersuchungen machen. Und dies sollte möglichst reflexiv und kontextbewusst sein, in dem Bewusstsein, wer ist da vor uns. Und auch genauso eine kontextbewusste Therapie, dass wir unsere Therapieentscheidungen und Dosierungen und so weiter auch wirklich anpassen an den Kontext, aus dem Patient oder Patientin kommen. Und das Gleiche gilt dann für das Management von Nebenwirkungen. Und sozusagen in Analogie zu Psychologie und Soziologie dann das ärztliche Verhalten als Kompetenz, wo wir gut gehalten sind, uns selber zu reflektieren, eine Kultursensibilität zu haben, die Rolle des sogenannten Active Ally zu übernehmen und eine Sprache des Respektes zu sprechen, was tatsächlich etwas ist, was Ärzte und Ärztinnen oder Menschen im Gesundheitssystem wahrscheinlich sich immer wieder nochmal vorhalten sollten, dass wir es mit Menschen zu tun haben und nicht mit alleine herumschwirrenden Krankheiten, so nach dem Motto, das ist der Herzinfarkt. Solche Kompetenzen zu erwerben, das im ärztlichen Verhalten, das wäre eine wichtige Dimension der Diversitätsmedizin und dann aber eben auch die Dimension der gesellschaftlichen Aktion, dass man sich darum bemüht, um mehr Partizipation, dass man sich bemüht, um mehr Diversität in der Arbeitswelt, in der sogenannten Workforce. Und in der Forschung dann andererseits, in der Diversitätsmedizin zum Beispiel, in meinem neu gegründeten Lehrstuhl, geht es uns auch darum, Unterschiede, die wir erkennen in dem, was wir erforschen, also in den Erkrankungen und diesen verschiedenen Kategorien und in den Studien, dass wir diese Unterschiede auch hinsichtlich dieser Gesichtspunkte analysieren und nicht einfach stehen bleiben dabei, Frauen sind so und Männer sind anders, sondern darüber nachdenken, warum ist das so? Und ist es vielleicht ein ganz simpler biologischer Grund, wie zum Beispiel Menschen sind kleiner oder größer? Oder steckt dahinter eine soziale Komponente oder steckt dahinter auch etwas Kulturelles, was vielleicht dann diese Ausprägung machen kann? Das heißt, insgesamt ist unser Ziel in der Diversitätsmedizin, dass wir durch das Verständnis dieser verschiedenen Dimensionen und dieser Unterschiede insgesamt besser verstehen können, woher die Menschen mit ihren Erkrankungen kommen, wie ihre Erkrankungen zu verstehen sind und wie sie dann behandelt werden können. Und man kann das dann nennen eine kontextbewusste Medizin, weil das genau das ist, was wir wollen, den Kontext besser berücksichtigen. Und die große Hoffnung ist, dass das bei adäquater Berücksichtigung wirklich zu einer gesundheitlichen Gleichstellung führt. Vielen Dank.
Das war die Medizinerin Marie von Lilienfeld mit ihrem Vortrag Diversitätsmedizin in der Onkologie – ein intersektionaler Ansatz. Und wenn ihr noch mehr über das Konzept Intersektionalität erfahren wollt, dann empfehle ich euch einen Hörsaal, den wir im Juni 2022 gesendet haben. Dort erklärt die Politikwissenschaftlerin Emilia Roy den Ansatz der Intersektionalität. Den Link zu dem Hörsaal packe ich euch in die Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.